Ich möchte mit uns beten zu Beginn der Predigt. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Sonntag heute schenkst. Auch ein Tag, der ein Stück Erinnerung ist an das, was du mit deinen Jüngern getan hast in der ersten Zeit der Christenheit. Aber Vater, wir bitten, dass du diese lange Zeitspanne auch überbrückst, überspannst und dass deine Kraft, die damals wirksam gewesen ist, auch unter uns wirksam ist. In jedem Leben von uns, in meinem Leben. Und Vater, so bitte ich, dass du heute durch dein gutes Wort zu uns redest. Amen. Ja, zu Pfingsten geht es gar nicht anders, als über den Heiligen Geist zu predigen, zu lehren. Und ich bin sehr dankbar, dass wir vom Wort Gottes her, vom Neuen Testament her insbesondere, eine breite Fülle von Gott geschenkt bekommen haben an Informationen, an Lehre über den Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass wir einfach mitgehen, mit hineinsteigen in das Wort Gottes und uns inspirieren lassen. Im Neuen Testament gibt es zwei Evangelisten, die sich lehrmäßig sehr intensiv mit dem Heiligen Geist befasst haben. Das ist zum einen der Lukas. Und Lukas macht das nicht so, dass er so Lehrvorträge hält über den Heiligen Geist, sondern er berichtet eigentlich in der Apostelgeschichte, was passiert. Was passiert, wenn der Heilige Geist Menschen anrührt? Was tun sie? Also er lehrt über den Heiligen Geist, indem er beschreibt, was passiert, wenn Menschen vom Heiligen Geist angerührt werden. Und der Schwerpunkt seiner Lehre ist, dass der Heilige Geist die treibende Kraft ist. Er fordert die Jünger immer wieder heraus, mutige Schritte zu gehen. Und er treibt die Jünger an, Grenzen zu überschreiten, was offensichtlich Menschen grundsätzlich schwerfällt, aber eben auch den Jüngern. Es sind Grenzen, die manchmal einen Raum bedeuten, also die müssen geografisch weitergehen, aber auch kulturelle Grenzen, die sie im Kopf haben. Jesus hat ihnen eigentlich deutlich gesagt, wo es hingeht, aber offensichtlich ist es bei den Jüngern so durchgerutscht. Wir haben das gerade in der etwas kindgemäßen im Pfingsttext gelesen, dass sie sich versteckt hatten in ihrem Haus und da waren sie auch sicher. Und dann kommt der Geist und sie müssen aus dem Haus raus. Bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, weil da so ein Lärm ist. Und dann müssen sie nach Samarien, sie müssen nach Syrien, in die Türkei, nach Griechenland, Nordafrika, Italien. Innerhalb kurzer Zeit drängt sie der Geist dahin zu gehen. Und man hat so den Eindruck, freiwillig hätten die das nicht so gerne gemacht. Der Heilige Geist, also jemand, so berichtet es uns Lukas, der die Jünger antreibt und pusht. Sie müssen auch kulturelle Grenzen überschreiten, Dinge, die sie im Kopf haben. Zum Beispiel mit den Samaritanern wollten die Jünger als gute Juden nichts zu tun haben. Und der Geist sagte ihnen, doch, müsst ihr hingehen. Und dann gehen sie. Oder mit den Heiden, den sogenannten Unbeschnittenen. Auch damit wollen sie nichts zu tun haben. Petrus sträubt sich mit Händen und Füßen. Auf keinen Fall. Und der Geist sagt, doch, da musst du hingehen. Und es geht so weit, bis Paulus dann in Rom ankommt und es heißt dann, er kann das Evangelium dort verkündigen. Und da endet die Apostelgeschichte, weil sie sagt, so, jetzt ist erstmal so ein Schritt erreicht. Aber deutlich ist, dass das kommt bei diesen Berichten durch, dass der Heilige Geist die Jünger zu Dingen bringt, zu Ideen bringt, auf die sie selber nicht gekommen wären. Es ist ein gutes Zeichen für uns als auch Gemeinde, wenn der Geist uns antreibt und uns an unsere Grenzen führt, die wir so im Kopf haben, im Herzen haben und sagt, geht doch mal einen Schritt weiter, probiert es aus, versucht es doch mal, geht vorwärts, probiert es aus. Dinge auch, die ein Risiko bedeuten. Und ich glaube, der Geist der Gewohnheit sagt immer, nein, nein, lieber nicht, lieber so lassen, wie es ist. Aber ich glaube, der Geist Gottes spricht eine andere Sprache. Er treibt voran. Diesen Schwerpunkt setzt Lukas in seiner Berichterstattung. Der zweite Evangelist, der sich sehr um die Lehre des Heiligen Geistes bemüht, ist Johannes. Ich glaube, viele Dinge, die wir für ganz selbstverständlich halten, die wir aufgenommen haben in uns, die stammen von dem Evangelisten Johannes. Und er beschreibt eher die seelsorgerliche Seite der Lehre Jesu über den Heiligen Geist. Und Christa hat es heute schon angedeutet mit ihrem Hasen. Ist das ein Hase? War das ein Hase? Ja. Es geht um den Geist als Tröster und Jesus verwendet dafür sucht einen besonderen Namen für den Geist aus, den Johannes nur an dieser Stelle verwendet, Jesus nur an dieser Stelle verwendet. Er nennt den Heiligen Geist den Tröster, den Parakleten, den Tröster. Ich lese einen kurzen Text, wo Jesus anfängt, über den Heiligen Geist in diesem Sinne zu lehren, in Johannes 14, die Verse 15 bis 17. Da sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Tröster geben, der für immer mit euch sein wird. Ich werde den Vater darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zwangsläufig habe ich mich durch den Tod meiner Mutter in den letzten Monaten, dreiviertel Jahr, mit dem Thema Trauer, Abschied nehmen und Trost befassen müssen auf verschiedenen Ebenen. Und Jesus beginnt die Jünger über den Heiligen Geist als Tröster zu lehren in der Phase seines Lebens, wo er sich verabschiedet von den Jüngern. Es sind die sogenannten Abschiedsreden. Da nennt Jesus den Heiligen Geist den Tröster, weil er das spürt, dass die Jünger sowas brauchen. Sie brauchen Trost in Zukunft. Sie werden in Trauer fallen, das kam auch in dem Text heute zum Ausdruck. Denn die Jünger sind Menschen, sie sind keine Maschinen, sie sind Menschen. Sie haben 2 Jahre ihres Lebens mit Jesus sehr, sehr eng verbracht und da ist etwas entstanden zwischen Jesus und den Jüngern. Und wenn man das auseinanderreißt, dann bleiben dort Wunden zurück, dann entstehen Lücken. Und Petrus sagt das dem Jesus auch mal so zwischendurch und da merkt man so eine gewisse Wehmut, dass er etwas auch zurückgelassen hat. Er sagt: Jesus, wir haben für dich alles verlassen. Was haben wir eigentlich davon? Und Jesus widerspricht nicht. Er sagt: Ja, ihr habt alles verlassen. Die Jünger haben Jesus Einblick in ihr Leben gegeben. Und sie haben in diesen 2 Jahren alles auf ihn gesetzt. Und es ist eine Vertrautheit zwischen ihnen entstanden, eine Beziehung, eine Verbundenheit. Jesus hat sie beeinflusst, ihre Biografie nachhaltig beeinflusst. Er hat ihre Werte beeinflusst, ihren Glauben und ihren Denken über Gott vertieft. Und man spürt das, dass sie sich in ihrer Lebensführung Jesus überlassen. Sie erlauben ihm, Einfluss zu nehmen. Sie haben sich ihm anvertraut und das kann man alles auch damit bezeichnen, dass eine Liebesbeziehung entstanden ist. Sie hatten zwar auch Ehrfurcht vor ihm, sie respektieren ihn, aber sie lieben ihn auch ganz, ganz tief. Er war der Führer ihrer Seele geworden. Und wenn so eine Bezugsperson auf einmal auffällt, dann bleibt da reißt es eine Lücke. Und so beginnt Jesus mit ihnen Trauerarbeit. Claudia Rosenthal hat im Seniorenkreis vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten über Trauer. Und sie hat so aufgezeigt, es gibt verschiedene Situationen, wodurch man einen Menschen verliert. In der Regel denken wir immer an Tod. Aber Beziehungen brechen auch ab durch Scheidung. Oder auch wenn Kinder das Haus verlassen und eigene Wege gehen, dann löst das auch so etwas wie Beziehungsschmerz, Trauer aus. Und die Claudia hatte uns beschrieben, wie unterschiedlich Menschen trauern. Jeder, der trauert, der sucht seinen eigenen Weg, letztlich Trost zu finden, Trost zu bekommen. Und jeder, der trauert, der braucht auch Trost. Üblicherweise trauern wir und finden wir Trost, indem wir uns erinnern an schöne Situationen, die wir gemeinsam erlebt haben. Wir schauen uns Fotos an, alte Filme, wenn vorhanden, oder wir suchen Orte auf, die wir gemeinsam, wo wir gemeinsam glücklich gewesen sind. Manche investieren sehr viel in ein schönes Grab, wo sie regelmäßig hingehen, wo sie es pflegen und wo sie sich Zeit nehmen, mit dem Verstorbenen auch nochmal zu sprechen. Claudia hat uns gesagt, alles in Ordnung, kann man alles machen, ist noch nichts pathologisch, nichts krankhaft, alles gut. Wie immer man auch Trauerarbeit gestaltet und wo man sich Trost sucht, der weggegangene Mensch hinterlässt eine Lücke. Wir machen im Augenblick als Familie ein Familienfest und da merken wir das, der Platz neben meinem Vater ist leer, meine Mutter ist nicht da, meine wöchentlichen Anrufe mit ihr, wenn wir einfach mal wieder so den Wasserstand abgeglichen haben miteinander, wie geht's, was macht ihr, was treibt ihr, das findet eben einfach nicht mehr statt. Und meine Geschwister kümmern sich sehr um meinen Vater, aber wir merken, diese Lücke, die bei meinem Vater hinterlassen ist, die können wir alle nicht schließen. Ich spüre auch, dass Erinnerungen verblassen, auch die Trauer wird weniger, aber es bleibt dennoch etwas Untröstliches, eine Lücke, etwas Untröstliches. Die bleibt wohl zurück. Und so finde ich das, was Jesus mit den Jüngern macht, schon etwas sehr Besonderes auf diesem Hintergrund. Wenn ich so gucke, was hat mich getröstet, es gibt verschiedene Dinge, aber was mich besonders getröstet hat, waren Menschen, die einfach da waren. Zum Beispiel bei der Beerdigung war ich überrascht, wer alles da war. Ich finde es immer schwierig, tröstende Worte zu finden. Ich finde, was kann man wirklich sagen, wenn jemand Not hat, wenn er einen Menschen verloren hat? Was kann man eigentlich wirklich Tröstendes sagen, also insbesondere am Grab? Und ich fand es ein ganz starkes, tröstendes Signal für Menschen, die einfach da waren. Und so etwas macht Jesus auch. Wir haben bei Trost, die Christ hat das gerade so schön beschrieben, ich sitze auf dem Sofa und weine. Und dann brauche ich jemanden, der so kuschelt und so. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich wirklich. Also ich habe bei uns auch noch nicht auf so einem Sofa gesessen, aber ich nehme das einfach mal so hin, dass das so ist. Aber Jesus macht das schon anders. Es ist nicht so, ach, es wird schon wieder und so auf den Rücken klopfen, wie wir es bei den Kindern gemacht haben, oder hier nimm dein Kuscheltierchen oder den Schnuller. Sondern es ist schon mehr. Jesus sagt, ich gebe euch nicht nur Trost, sondern ich sende euch den Tröster, einen anderen Tröster an meiner Stelle. Ich lese nochmal den Text. Er sagt, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Tröster geben. Und jetzt kommt es, der für immer mit euch sein wird. Da klingt natürlich der Gottesname an, Gott mit euch. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt denn, denn er bleibt bei euch. Und das ist das Größte, er wird in euch sein. Der Heilige Geist wird bei den Jüngern den Platz ausfüllen, den Jesus vorher hatte. Und bei diesem Trost, den Jesus gibt, bleibt keine Lücke. Der Heilige Geist, so könnte man fast sagen, lässt vergessen, dass Jesus körperlich nicht mehr anwesend ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so lehrmäßig stimmt, aber irgendwie, glaube ich, kann man den Heiligen Geist als Tröster gar nicht von Jesus unterscheiden. Und das ist auch dieses Geheimnis der Dynamik der Jünger, dass sie weitermachen, oder so ja weitermachen, als ob Jesus noch da sei, eben weil er durch den Geist da ist. Der Geist ist mit euch, sagt Jesus, bis in alle Ewigkeit. Er ist bei euch und er ist in euch. Das ist so eine Geborgenheit, die sonst niemand geben kann. Der Geist ist ein umfassender Tröster. Ich könnte sagen, mehr Trost geht einfach nicht. Wir haben uns ja daran gewöhnt, es gibt über Jesus aus der ersten Zeit kein Mausoleum, keine Statuen, gar nichts. Nichts, was quasi steinmäßig, monumental an Jesus erinnert. Und das brauchten die Jünger einfach nicht. Sie haben, nachdem der Geist gekommen ist, brauchten sie keine Trauerarbeit mehr zu leisten. Der Geist als Tröster hat ganze Arbeit geleistet, die körperliche Abwesenheit ist in eine neue Gegenwart Jesu im Geist geworden. Die Jünger vermissen nichts, nachdem der Geist gekommen ist. Und das ist das Geheimnis, was sie so angetrieben hat. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte. Sie leben so weiter, sie arbeiten so weiter, sie wirken so weiter, als ob Jesus da ist. Und zwar multipliziert, vervielfältigt. In jedem Jünger ist Jesus anwesend und so leben sie, so arbeiten sie. Wir haben ein bisschen zurückgeschaut in die Geschichte, aber jetzt würde ich doch gerne auch zu uns kommen. Wir sind nicht in der Situation der Jünger, dass wir Jesus durch den Tod am Kreuz verloren haben. Wir müssen keine Trauerarbeit um Jesus leisten. Aber das Wort, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, das gilt auch uns. Der Geist wird mit uns sein in alle Ewigkeit. Er wird bei uns bleiben, er lebt in uns. Der Geist ist ein Tröster, der alle Vorstellungen von Trostspenden sprengt. Jesus gibt uns ja den Geist, weil er eine Vorstellung davon hat, wie unser Leben aussehen soll in der Kraft des Geistes. Er sagt das in Johannes 7, er möchte, dass wir ein überfließendes Gefäß sind. Wer Durst hat, sagt Jesus, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann schiebt Johannes ein, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Denn der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus will uns zu Menschen machen, die durch seinen Heiligen Geist versorgt und gesättigt sind. Und das ist sozusagen die erste Trostarbeit, die Jesus an uns macht, ist, dass er in uns Jesus lebendig macht. Und dadurch will der Geist uns eine tiefe Zufriedenheit geben, die aus diesem Verweilen in der Gegenwart Jesu kommt. Die Dynamik der ersten Christen lag daran, dass sie völlig vertraut waren mit der Gegenwart Jesu. Sie wussten, der ist da und sie spürten, was dran war. Und danach sehne ich mich sehr, dass wir das auch wieder erleben. Das ist die tiefste Berufung, die der Geist uns schenkt. Dass wir aus der Gegenwart und in der Gegenwart Jesu leben. Der Geist will uns mit dieser Liebe, die die Jünger auch empfunden haben, füllen. Wenn unsere Liebe, unsere Seele so gesättigt ist durch den Geist, wird das alles beeinflussen, was wir tun. Und es ist von entscheidender Bedeutung, ob du dich in deinem Alltag mit einer vom Geist Gottes versorgten Seele bewegst oder nicht. Und wenn deine Seele geistlich unterversorgt ist, da wirst du immer versuchen, deinen inneren Hunger irgendwie zu stillen. Manchmal erwartet dann eine unterversorgte Seele das von anderen Menschen, dass sie deinen Hunger nach Zufriedenheit stillen. Oder du engagierst dich an bestimmten Stellen, übernimmst Dienste und Aufgaben, die du ausübst, und dann ist es ganz, ganz wichtig, was bekommst du für Rückmeldung? Es ist entscheidend, ob das, was du tust, gelingt oder nicht gelingt. Natürlich, wir brauchen Lob. Aber wenn das Wesentliche ist, ob du eine Rückmeldung bekommst, ob sie gut ist, ob du Lob bekommst, dann läuft was schief. Wenn der Erfolg dann das Gefühl des Angenommenseins und der Zufriedenheit vermitteln soll, dann wird unser Tun mehr ein Mühen. Darum etwas zu bekommen. Und dann ist es aber kein wirkliches Geben, kein Überfließen, so wie Jesus das im Johannes beschreibt. Es ist kein wirkliches Geben, es ist ein Mühen, etwas zu bekommen. Und dann handeln wir ständig mit einer Erwartungshaltung. Was bringt mir das, was ich jetzt tue? Bringt mir dieser Dienst etwas, diese Aufgabe oder auch dieser Mitmensch? Bringt mir das Anerkennung, bringt mir das Bestätigung, die meine Seele sättigt? Und letztlich ist ein Leben so zu führen sehr, sehr anstrengend. Und es hat etwas von Gnadenlosigkeit. Aber Jesus sagt sehr deutlich, ich möchte nicht, dass du so lebst. Ich will nicht, dass du abhängig bist, ob Menschen deinen Dienst anerkennen, das, was du tust, ob sie dich loben. Sondern ich möchte, dass du in dir eine Quelle hast durch den Geist Gottes, durch meinen Geist, der überfließt, sodass du dich nicht mühen musst um Anerkennung, sondern dass du wirklich geben kannst, weil du beschenkt bist. Dass du überfließt mit diesem lebendigen Wasser, das der Geist Gottes gibt. Und Jesus sagt sehr schlicht, jedem, der glaubt, dem wird der Geist auf diese Weise gegeben werden. Jedem, der glaubt, müssen uns nicht besonders drum bemühen. Aber damit nimmt Jesus uns auch in die Verantwortung für Selbstfürsorge, dass wir darum kümmern, dass wir uns darum kümmern, dass diese Quelle nicht verstopft. Nur jeder von uns selber weiß doch, wie seine Seele ist, ob sie leer ist, ob sie halb gefüllt ist oder ob sie überfließt. Jesus gibt dir seinen Geist, damit du aus der Beziehung zu ihm heraus Selbstfürsorge für dein geistliches Leben wahrnimmst. Das kann dir niemand anders abnehmen. Jesus stellt uns durch seinen Geist alles zur Verfügung, was wir für ein gesundes geistliches Leben brauchen. Vom Geist kommt alles, was uns erneuert und was uns belebt. Wir sind aufgefordert, dieses Wirken des Geistes zuzulassen. Das finden wir im Neuen Testament immer wieder. Dass wir nicht dämpfen sollen, nicht ausbremsen sollen, sondern dass wir das Wirken zulassen sollen. Ganz persönlich in unserem Leben, in der Gemeinde. Wir sind dazu aufgefordert, sein Wirken aufzufangen und in uns willkommen zu heißen. Wie ein Stück Land, das den Regen in sich aufnimmt und ihn fruchtbar macht. So am Ende der Predigt denke ich, ja, das ist mehr als das, was wir üblicherweise über Trost denken, was der Geist geben will als Tröster. Er schenkt in uns sozusagen etwas, ja, wie so ein Enzym, sagt man doch Enzym, so ein Biokatalysator, der in uns Kraft generiert, dass wir überfließen von dem, was der Geist Gottes uns gibt. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das erleben. Amen.